Ich hoffe sehr, dass es keinem von euch an diesem Weihnachten beim Geschenke auspacken so gegangen ist wie dem jungen Mann, der für seine Verlobte wunderbare Geschenke ausgesucht hatte. Es ist ja möglich, auch heute ja übers Internet tolle Geschenke zu kaufen, eBay, Amazon, Zalando, Notino, wie sie alle heißen, die machen das möglich. Und er konnte ja kaum erwarten, bis endlich Heiligabend da ist und seine Verlobte dann die Geschenke auspackt. Schließlich ist es soweit. Und sie packt die Geschenke aus und er ist voll gespannt auf ihre Reaktion, auf ihre Freude. Aber sie hat an allem etwas auszusetzen. Das Parfüm ist zu gewöhnlich und die Kleider sind nicht in der entsprechenden Modefarbe. Die Handschuhe gefallen ihr nicht und die Handtasche ist nicht eben aus dem weichsten, tollsten Leder. Und als ihr nichts gefallen will und sie irgendwie ihren Missfallen so deutlich zeigt, da packt der junge Mann alles wieder zusammen. Was soll das? Fragt sie. Umtauschen, sagt er. Was? Meine Weihnachtsgeschenke willst du jetzt einfach umtauschen? Fragt sie. Nein. Dich, sagt er. Und geht. Ist leider so, dass in unserer Gesellschaft der wahre Sinn der Weihnacht mehr und mehr ersetzt wurde von einem brutalen Konsumdenken. Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon gehört, der kursiert immer wieder, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. In unserer westlichen Kultur ist es gelungen, ein Weihnachten zu kultivieren, das ein niedliches, häusliches Fest ist, oft ohne jede Erinnerung an die historischen Gegebenheiten, die gar nicht friedvoll und harmonisch, sondern eher hart und brutal und skandalös und spannungsreich waren. Und wir wollen heute in dieser Botschaft unseren Blick auf einen Mann werfen, der in der Weihnachtsgeschichte nicht die Hauptrolle spielt, der aber eine sehr entscheidende, wichtige Nebenrolle hatte und sicherlich damals auch eine sehr spannungsreiche Zeit erlebte. Was denkt ihr, wer hatte denn die wichtigste Nebenrolle in der Weihnachtsgeschichte? Ja, da sind wir uns alle einig. Josef. An ihm sehen wir, was es bedeutet, seinen Ruf zu verlieren und dabei seine Berufung zu finden. Matthäus erzählt uns über ihn und wir wollen diesen Bericht an diesem dritten Weihnachtstag lesen und die Weihnachtsgeschichte mal aus der Sicht Josefs betrachten. Lasst uns aus Matthäus 1 die Verse 18 bis 25 lesen. Da heißt es, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechtigkeitsliebender Mann. Und er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Wollte er jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und er sagte zu ihm, Josef, Davids Sohn, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel, was bedeutet Gott ist mit uns, geben. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Als ich ungefähr 12 Jahre alt war, da habe ich mich bekehrt als präpubertärer Teenager damals. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern an das Datum. Es war während einer Evangelisationswoche in einer kleinen rumänischen Brüdergemeinde, dass dieses Wunder, das wir Bekehrung nennen, wo uns sozusagen die Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir unseren Zustand erkennen, dass wir Sünder sind und auf der anderen Seite Jesus erkennen, wer er wirklich ist, als Herr, als Erlöser, als Heiland. Und dann uns zu ihm wenden, das ist Bekehrung, umkehren, die Art und Weise, wie wir denken, ändern über Gott, über uns selbst. Ist also schon eine Weile her, dass das geschah. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Tag in meinem Leben gewesen, der alles veränderte. Später, als ich dann älter wurde, als Teenager, da musste ich feststellen, dass mit meiner Bekehrung, mit meiner Hinwendung zu Jesus auch mein Ruf dahin war. Und in gewissen Situationen, wenn ich mich geoutet habe, ja, dass ich Christ bin, dass ich also auch zu den sogenannten Bekehrten gehöre, war bei uns in Siebenbürgen damals ein Spottwort, die Bekehrten. Dann wurde ich natürlich belächelt, mein Ruf an dahin. Und ich erinnere mich noch ganz genau im Gymnasium, da hatte ein Mitschüler, das war so der Wortführer, ein kleiner Macho, hatte auch nur Einser in der Schule, also ein sehr guter Schüler. Und der hat natürlich auch erfahren, dass ich Christ bin, ich habe mich dazu bekannt und dann hat er mir den Namen Prometheus gegeben. Der Vorausdenkende sozusagen, weil ich eben auch an die Bibel glaubte und für sie aber hatte die Bibel nicht mehr Bedeutung als die griechische Mythologie, die eben auch von Prometheus erzählt, der die Menschen aus der Erde formte. Deshalb haben sie mich damals Prometheus genannt. Ich musste also ziemlich früh lernen, dass das, was andere über mich denken, nicht das Wichtigste ist. Normalerweise weiß man ja, was man über sich selbst denkt. Und man weiß auch, wenn man die Bibel liest, was Gott über einen denkt. Und das, was Gott über uns denkt, ist letztlich das Wichtigste. Unsere Reputation, das, was andere über uns denken, ist nicht so wichtig wie unsere Identität, sprich, wer wir wirklich sind. Meine Lieben, ich glaube, da beginnt eigentlich geistliche Umformung, Umgestaltung, Veränderung, wenn unsere Identität uns wichtiger ist als unser Ruf. Wenn das, was Gott über uns denkt, wichtiger ist als das, was wir selbst oder andere über uns denken. Um den Tisch Jesu sitzen einmal Menschen, die eigentlich alle davon erzählen können, wie sie eine neue Identität gefunden haben. Und einer davon ist sicherlich der Ziehvater unseres Herrn Jesus, Josef. Seine Geschichte handelt davon, wie man eine hart verdiente Reputation verliert und seine Berufung und Identität findet. Und ich werde in dieser Predigt diese Begriffe Berufung und Identität austauschbar verwenden, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Berufung eigentlich nicht das ist, was wir tun. Das ist unsere Sendung, sondern wer wir wirklich sind, zu was uns Gott berufen hat, um etwas in ihm, durch ihn zu sein. Das ist unsere Berufung. Also sehr nah auch an Identität. Also bloß damit ihr da nicht, wenn ihr aufmerksam folgt, da irgendwie ins Schleudern kommt, wie ich die Begriffe hier verwende. Aber um diese Geschichte des Josefs besser zu verstehen, müssen wir uns mit dem jüdisch-religiösen Kontext beschäftigen, in dem Josef lebte. Wir müssen das soziale und auch religiöse Dilemma erkennen, in das Josef durch Gottes Vorsehung hineingeraten war. Welchen Ruf hatte also Josef? Was war seine Reputation? Nun, das Evangelium sagt uns, dass Josef ein gerechtigkeitsliebender Mann war. Das hebräische Wort jener Tage dafür war das Wort Tzadik. Und es bezeichnet jemanden, der hingebungsvoll und kompromisslos die Tora studierte und auch versuchte, nach der Tora zu leben. Josef war ein Tzadik. Und ich kann mir vorstellen, dass er, so wie es damals üblich war, täglich das jüdische Glaubensbekenntnis, die sogenannte Shema, gebetet hat und auch versucht hat, danach zu leben. Wisst ihr noch, was das jüdische Glaubensbekenntnis ist und wie das klingt? Die sogenannte Shema: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef auch wirklich versucht hat, nach dem Gesetz zu leben, einschließlich der ganzen Speisevorschriften. Er hat die Synagoge regelmäßig besucht und unterstützt. Er hat die religiösen Feste gefeiert. Josef war stolz auf seinen Ruf, er war ein Tzadik. Und in seiner Welt, da gab es keine wünschenswertere Reputation als ein gerechtigkeitsliebender Mann angesehen zu werden. Aber der Ruf des Josef als ein Tzadik ist gerade dabei, herausgefordert zu werden, weil auf den Straßen von Nazareth gewisse Gerüchte über seine Verlobte Maria zu hören sind. Und das ist das Zweite, was wir hier in unserem Text sehen. Josefs Ruf, seine Reputation, sie gerät ins Wanken. Vor der Hochzeit, der sogenannten Huppa, wird bekannt, dass Maria schwanger ist. Und wenn heute jemand vor der Eheschließung schwanger wird, dann ist das zumindest außerhalb christlicher Kreise nichts mehr Besonderes. Denn die meisten verlobte Paare gehen sowieso vor der Eheschließung miteinander ins Bett. In christlichen Kreisen, naja, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, da würde eine voreheliche Schwangerschaft dem guten Ruf schon einen gewissen Schlag versetzen. Man würde so hören und sagen, die haben eben nicht warten können. sind vielleicht auch nicht besser als alle Welt, die Christen. Damals war das ähnlich. Leute, die sich nicht genau an die Tora, an die Vorschriften des Gesetzes hielten, die wurden Amharetz genannt. Heißt wörtlich Leute des Landes, gewöhnliche Leute. Und man hat damit die Leute eben bezeichnet, die es nicht so genau nahmen mit dem Gesetz, auch nicht genau nahmen mit den Feiertagen, mit den Speisevorschriften, mit dem Umgang mit den Heiden. Und auch Frauen, die vor der Ehe schwanger wurden, gehörten natürlich zu dieser Kategorie der Amharetz, der Gewöhnlichen. Und nun soll Josef eine Frau heiraten, die schon schwanger ist. Wenn er das tut, wird er seinen Ruf als Tzaddik, als Gerechtigkeitsliebender natürlich verlieren. Er wird dann auch zu den Amharetz, zu den Gewöhnlichen, zu denjenigen, die es mit der Tora nicht so genau nehmen, dazu gezählt werden. Was soll er tun? Können wir uns ein bisschen hineinversetzen und ein bisschen nachfühlen, in welchem Dilemma dieser Mann steckte? Und Josef wusste, was er tun muss, um seinen Ruf zu retten. Er ist ein Tzaddik, ein Bibelgläubiger. Und ich kann mir vorstellen, dass er, auch wenn das im Text jetzt nicht drinsteht, dass er sich schon mit dem Buch Mose, mit dem Gesetz beschäftigt hat. Er hat es zur Hand genommen, um nochmal nachzulesen, was ist jetzt zu tun in dieser Situation? Also ich würde mal vorausschicken, dass er auf jeden Fall auch nach einer Antwort in der Tora gesucht hat. Und da gibt es folgende Optionen. Wenn Maria verführt wurde, dann sagt das Gesetz, dass sie und ihr Verführer, also sprich, wenn sie sich darauf eingelassen hat, ja, gesteinigt werden sollten. So sagt es das Gesetz. Wurde sie vergewaltigt, dann musste nur der Vergewaltiger gesteinigt werden. Dann gab es auch noch diese Regelung, kann man auch nachlesen, mit dem bitteren Wasser, um herauszufinden, wer schuldig ist. Allerdings muss man auch sagen, dass zur Zeit Josefs, eben durch den Einfluss der Römer, dieses Gesetz nicht mehr so konsequent durchgeführt wurde. Und so hätte Josef auch die folgenden Möglichkeiten gehabt. Maria vor einem öffentlichen Gericht der Hurerei anzuklagen, dann wäre Maria der Scham preisgegeben worden. Alle hätten gewusst, dass sie mit irgendeinem anderen Mann ein sexuelles Verhältnis gehabt hat. Oder er konnte ihr auch in der Gegenwart von 2 oder 3 Zeugen in aller Stille einen Scheidebrief geben und somit ihre Beziehung ohne Aufsehen zu Ende bringen. Man muss hier auch wissen, wie damals es eben in Israel war mit der Heirat. Wenn man verlobt war, hatte man schon den Brautpreis gezahlt und man war eigentlich schon vor dem Gesetz wie verheiratet. Also auch in diesem Fall wäre so ein Scheidungsbrief nötig gewesen. Und diese Option hat Josef tatsächlich bewogen. Er wollte die Verlobung heimlich auflösen, um Maria eben nicht so bloßzustellen. Aber auf der anderen Seite, da liebte er Maria. Und da gab es ja auch ihre Geschichte. Und sie behauptete, weder verführt noch vergewaltigt worden zu sein, sondern dass ihre Schwangerschaft die Folge eines Wunders sei. Gott hat dies getan. Josef, ich bin schwanger durch den Heiligen Geist. Was soll nun Josef tun? Was hätten wir an seiner Stelle getan, ihr lieben Männer? Die Frau, die er liebte und die er heiraten will, ist schwanger. Und sie sagt, dass diese Schwangerschaft von Gott kommt. Wenn er sie heiratet, dann ist seine Reputation, sein Ruf vor den Menschen als Tzadik, als Tora, treuer Mensch, dahin. Aber was ist, wenn Maria doch recht hat? Wenn dieses Baby tatsächlich von Gott kommt? Würde Gott aber wirklich so etwas tun? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Josef so in einem inneren Kampf hin und her gerissen war. Josef kämpft innerlich mit Gott. Er steckt da in einem tiefen Dilemma. Soll er Gott lieben und der Tora gehorchen, wie sie in seinem Umfeld verstanden und ausgelegt wurde? Oder sollte er Maria lieben und sie als seine Frau nehmen? Und ich denke, Josef war versucht, das ist sehr verständlich, irgendwie diesen Mittelweg der stillen Verlobungsauflösung zu gehen, um seinen Ruf zu retten. Aber dann hat er diesen Traum, in dem ein Engel des Herrn ihm erscheint und ihm sagt: Josef, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Mit anderen Worten, fürchte dich nicht, deinen Ruf zu verlieren. Und der Engel erklärt ihm, dass das Baby, das Maria unter dem Herzen trägt, tatsächlich durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Es ist der Sohn Gottes, der verheißene Messias. Gott wird Mensch, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Jesus, Jeshua soll das Kind heißen, denn er ist der erwartete Messias, von dem die Propheten weissagt haben. Er ist Gott mit uns, Immanuel. Meine lieben Geschwister, ich kann nur staunen über Josef, dass er diesen Traum ernst nahm. Dass er nicht dachte, naja, war bloß ein Traum. Träume sind Schäume. Immerhin hat Maria ihren Engel nicht im Traum gesehen, sondern der erschien ihr wirklich. Ich habe nur einen Traum. Kann ich dem vertrauen? So reagiert Josef nicht. Und ich staune über ihn, dass er bereit war, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Maria seinen guten Ruf aufzugeben. Denn Josef wusste ganz genau, dass kaum einer seiner Freunde die Geschichte von der Engelserscheinung und von dieser mysteriösen, geistlichen Schwangerschaft glauben würden. Die würden ihm nicht glauben, wenn er sagen würde, sorry, ich war es nicht, sie ist vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und ein anderer war es auch nicht. Josef, du bist wahrscheinlich selber nicht mehr ganz koscher. Was redest du dir da eigentlich selber ein? Du sollst es nicht gewesen sein, auch ein anderer nicht. Was versuchst du hier eigentlich zu verdecken? Wach auf! Wir sind auch nicht von gestern. Wir wissen alle, wie eine Frau schwanger wird, seit es die Menschheit gibt. Meine Lieben, auf Gottes Stimme zu hören, Gott gehorchen, das bringt manchmal mit sich, dass unsere Reputation, unser Ruf in der Öffentlichkeit ruiniert wird. Gott zu lieben, das bedeutet ja eigentlich, sich Gott ganz hinzugeben. Unser Herz, unsere Seele, unser Denken, unseren Verstand, unsere Kraft, ja auch unseren Ruf. Und ich würde das noch schärfer formulieren, in dem Augenblick, in dem wir uns ganz Gott zuwenden, um unsere wahre Identität und Berufung zu finden, verlieren wir unseren Ruf vor den Augen der Welt. Und wir lernen, wie das Thomas à Kempis sagt, dass wenn wir unseren Ruf Gott hingeben, wir uns auch nicht eine Feige mehr kümmern um das Geschwätz von 10.000 Zungen. So hat er das mal gesagt. Und das ist genau das, was Josef und Maria hier lernen mussten. Und das ist auch das, was wir lernen mussten, als Jesus in unseren Herzen geboren wurde. Und ich kenne wirklich einige Christen, die sehr clever sind, die studiert haben, Akademiker sind, vielleicht manche von ihnen auch einen sehr guten Job haben in der Wirtschaft oder auch in der Forschung. Einer meiner angeheirateten Neffen ist in der Forschung, Frank, du auch, als mein Schwiegersohn. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber ich weiß das von einigen, wenn die sich geoutet haben vor den Kollegen, dass sie das auch so erlebt haben, dass manche der Kollegen sagen, du bist ein cleverer Typ, bist Naturwissenschaftler, hast eine Doktorarbeit geschrieben, aber dass du das mit Jesus und der Bibel glaubst in unserer Zeit, das ist schon ein bisschen komisch. Ein ganz prominenter, den alle kennen in unserem Land, Peter Hane zum Beispiel, bekennender Christ, er wird kaum noch in Talkshows eingeladen, weil die wissen alle mittlerweile, wie Hane unterwegs ist, wie er ein gläubiger Mensch ist, Bücher schreibt und so einen will man keine Stimme geben. Man weiß ja nie, was er vielleicht sagt über seinen Glauben. Und wenn er überhaupt irgendwann auftaucht in irgendeiner Talkshow, sehr selten in der letzten Zeit, dann immer mit einem Maulkorb vorgesetzt. Weil es ist so peinlich, wenn einer dann tatsächlich seinen Glauben mal bekennt. Und viele denken, wie kann man nur? Intelligent sein, Bücher schreiben, gut moderieren und so weiter und dann doch an diesen Gott glauben. Auch heute noch riskieren wir vor der Welt unseren Ruf, wenn wir der Botschaft der ersten Weihnacht, dem Wunder der Jungfrauengeburt glauben und wenn wir wie Josef der Stimme Gottes gehorchen. Aber genauso finden wir auch heute noch eine neue Identität und ich würde sogar sagen, unsere wahre Identität und auch unsere wahre Berufung, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns ihm zuwenden und dass Gott uns befähigt zu lieben, Gott zu lieben und auch andere zu lieben, das ist unsere Berufung. Wenn wir unsere Identität und Berufung finden, wenn wir bereit sind, wie Josef, auch auf unseren Ruf, auf diesen guten Ruf zu verzichten oder ihn Gott einfach hinzugeben. Die entscheidende Haltung Josefs wird in diesem einfachen Satz zusammengefasst. Er folgte der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Und hier haben wir also das fünfte. Josef, ein Mann, der Gott gehorchte. Maria wird seine Frau und er wird der Ziehvater des Herrn Jesus. Sein Ruf vor der Welt, der sank mehr und mehr, ganz nach unten. Seine wahre Identität leuchtet immer mehr und immer klarer hervor. Durch die Heirat war Josef nun gesetzmäßig an seine Frau Maria gebunden, die selbst keinen guten Ruf hatte, weil man ja nicht genau wusste, wer jetzt der Vater ist. Er war gebunden an ein Kind, das als unehelich galt. Selbst später, als Jesus schon öffentlich wirkte und Wunder tat und wahrscheinlich Josef schon verstorben war, weil wir lesen nichts mehr von ihm in der Schrift, da hatte sich sein Ruf bei den Juden nicht verflüchtigt. Denn in Johannes 8, Vers 41 deuten die Juden in einem Gespräch sehr sarkastisch an, dass sie Jesus für unehelich hielten. Da sagen sie, wir sind nicht unehelich geboren wie du. Wir haben einen Vater, Gott. Die Entscheidung Josefs, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen und Jesus als seinen Sohn zu adoptieren, war auf jeden Fall unpassend, unvorteilhaft für einen Zadik. Aber für Josef war es eine Entscheidung des Gehorsams. Weil nun konnte er seine wahre Identität und Berufung in Gott finden. Er ist nicht länger ein Zadik, einer, der nur stur dem Buchstaben des Gesetzes gehorcht, sondern der auf Gottes Weisung nun der Mann von Maria und der gesetzmäßige Ziehvater von Jesus ist. Das war seine von Gott zugedachte Identität und Berufung. Ist das nicht erstaunlich, meine Lieben, wie Josef noch bevor Jesus geboren wurde, eigentlich schon das neue Gebot, das den neuen Bund bestimmt und das Jesus später lehrte, dass er das schon lernen musste. Was ist denn dieses neue Gebot, welches sozusagen das Gesetz und die Propheten zusammenfasst, dieses sogenannte Glaubensbekenntnis Jesu? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es beginnt genauso wie die Schema, ganz klar. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Josef sollte Gott lieben, indem er Jesus folgte, nicht den verschiedenen Auslegungen der Tora, und er sollte seinen Nächsten lieben. Das war Maria, das war das Baby. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus wahrscheinlich später am Familientisch von seinem Vater genau diese Botschaft gehört hat. Immer wieder, mein Sohn, wer du bist, ist viel wichtiger als das, was die Leute von dir sagen. Josef hatte gelernt, dass wer er vor Gott ist, seine Identität, seine Berufung, viel wichtiger ist, als was seine frommen Freunde von ihm sagen oder denken, sein Ruf. Auch der Kirchenvater Augustinus, der Bischof in Hippo in Nordafrika war, der folgte diesem Beispiel Josefs. Seine autobiografischen Aufzeichnungen, die übrigens sehr ehrlich sind, und man kann eigentlich alle seine Bekenntnisse in Englisch lesen im Internet, sind veröffentlicht, ich glaube leider nicht auf Deutsch, aber auf Englisch. Die zeichnen uns auch auf seinen Weg von seiner Reputation hin zu seiner Identität. Und über die Zeit vor seiner Bekehrung, da schreibt er, in jenen Tagen war mein Verständnis von einem guten Leben, die Anerkennung der Leute zu gewinnen. Das bedeutet nichts anderes als das ständige Bestreben nach einem guten Ruf, das Streben nach einer guten, glänzenden Reputation, einem tollen Image vor den Menschen. Nach seiner Bekehrung klingen seine Worte so: Ich finde keinen sicheren Ort für meine Seele als nur in dir, o Gott. Das war nun seine Identität, seine Berufung, in Gott zu sein, einverleibt in Christus, in diesem Bewusstsein zu leben: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und meine Lieben, wir können diesen Gedanken auch noch weiter zurückverfolgen. Auch Gott verliert seinen Ruf, sozusagen, als er das so verordnete, dass sein Sohn von Menschen mit einem schlechten Ruf geboren wurde. Maria, von der man dachte, dass sie vorehelichen Geschlechtsverkehr mit jemandem hatte, oder vielleicht dieser jemand auch Josef war, wie auch immer die Leute damals herumgeredet haben. Also auf jeden Fall mit einem der aus der Gnade gefallenen Zadik. Und auch hat Gott sich am dramatischsten offenbart durch den verrufenen Tod seines Sohnes. Jesus starb an einem Kreuz. Und die Juden sagten: Verflucht ist jeder, der am Holz, am Kreuz hängt. Aber ironischerweise, gerade durch diesen furchtbaren, verrufenen Tod seines Sohnes, können wir Menschen eine neue Kreatur werden, ja, neues Leben, neue Identität, eine neue Berufung bekommen und das neue Gebot durch Gottes Geist ausleben. Josef wird also wie ein Am Haaretz, wie ein üblicher, wie ein gewöhnlicher in den Augen der Tzadikwim, der Gesetzestreuen, um Raum zu schaffen für ein Kind, das letztlich den Am Haaretz, den Gewöhnlichen, einen noch besseren Ruf als den Tzadik des Alten Testaments gibt. Denn uns wurde durch ihn die bessere Gerechtigkeit zugeschrieben. Es ist seine Gerechtigkeit, die perfekte, vollkommene Gerechtigkeit, die wir erhalten, wenn wir uns ihm zuwenden. Er ist unsere Gerechtigkeit geworden. In ihm sind wir gerechtfertigt. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Lass uns also, liebe Geschwister, nie vergessen und uns immer wieder daran erinnern und uns immer wieder daran erfreuen, wer wir in Christus wirklich sind. Und wenn manche Leute uns belächeln, weil sie uns nicht verstehen oder weil wir eben an sowas Naives wie an eine Menschwerdung durch Jungfrauengeburt glauben oder wenn sie uns für komisch halten, weil wir an eine Erlösung durch einen stellvertretenden Tod und eine leibliche Auferstehung, ja, an das Evangelium glauben und unser Ruf in den Augen der Welt dahin ist, auch wenn das so sein sollte, dann lasst uns einfach in unsere wahre Identität mehr und mehr hineinwachsen und uns an dieser neuen Berufung, geliebte Kinder Gottes zu sein, freuen. Denn wichtiger als unsere Reputation, als unser Ruf in dieser Welt, ist unsere Identität, unsere Berufung. Denn was Gott über uns denkt, ist viel wichtiger als das, was die Menschen über uns denken. Und ich finde, Josefs Handlungsweise, sie ist letztlich exemplarisch dafür, wie man seinen Ruf verliert, um seine Berufung zu gewinnen. Aber genau das ist das Prinzip Gottes. Gewinnen durch Verlieren, so paradox das klingen mag. Und wie sagte es so treffend Jim Elliot, dieser Mann, der sein Leben Gott hingab und in den 50er Jahren von wilden Aukas in Ecuador ermordet wurde. Ich habe seine Biografie, beziehungsweise seine Frau hat eine Biografie aus seinen Aufzeichnungen geschrieben, im Schatten des Allmächtigen als Teenager gelesen. Es hat mein Leben verändert, war eines der wichtigsten Bücher, die ich gelesen habe in meinen Teenagerjahren. Wie sagte es so treffend? Ich liebe das Zitat. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann. Um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Lass uns beten.